Ich begrüße allesamt recht herzlich zum ersten Spielverlagerung.de Podcast seit der Europameisterschaft, wenn ich mich nicht irre. Der Chef ist nicht da, der Tobias. Ich mache das heute mal. Ich habe das spontan einberufen. Ist so ein bisschen heute ein bisschen anders. Wir haben uns vor 5 Stunden überlegt, wir machen mal einen Podcast über Barcelona und der Villanova, weil ich das mal diskutieren wollte. Vielleicht wird das jetzt auch gar nicht veröffentlicht. Wenn es veröffentlicht wurde, dann ist es wahrscheinlich ganz gut geworden. Ja, an meiner Seite, an meiner digitalen Seite sind RM, René Maric, der Kollege, und unser Barcelona-Experten-User Lukas Tank.
Hallo.
René, sag mal Hallo.
Hallo.
Hey, und mein Name ist Martin Raffelt. Ich glaube, wir machen zum Start, wollte ich mal, ihr habt beide ein bisschen Barcelona geguckt schon die Saison. Ich glaube, René nicht ganz so viel wie Lukas, aber passt ja. Bevor ich meine These auspacke, also das, was ich jetzt heute beobachtet habe, ich habe heute ein bisschen Barca geguckt, was ist in eurer Meinung nach was ist die Entwicklung eurer Meinung nach, die jetzt unter Villanova durchgeführt wurde? Was hat Villanova schon gemacht? Wo will er hin und wieso vielleicht? Mal fang am besten, Lukas, fang du mal am besten an. Du hast am meisten Barcelona gesehen bis jetzt. Was ist
Also,
dir aufgefallen?
ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist die Entwicklung eher eine konservative. Also, sowohl von der Trainerwahl her als auch dem, was ich bisher auf dem Platz gesehen habe, habe ich jetzt nicht ein vollkommen anderes Barcelona gesehen. Es gibt ein paar Elemente, die irgendwie ausgebaut wurden. Ich glaube, ich würde sagen, wenig Elemente, die jetzt vollkommen neu sind oder sowas. Aber zum Beispiel hat man in mehreren Spielen gesehen, dass, was letzte Saison schon ab und an zu sehen war, dass einer der Innenverteidiger, zwar der Ballführende, dann, wenn das Spiel von hinten heraus eröffnet werden soll und der Gegner relativ hoch steht und die allermeisten Passoptionen zustellt, dass dann der Innenverteidiger mit dem Ball am Fuß bis weit ins Mittelfeld vorrückt, um den Ball dann vielleicht sogar direkt an den Stürmer weiterzugeben. Dann auch solche Sachen wie, dass Busquets Rolle sich stärker verändert, dass er zusehends aus der Position direkt vor der Abwehr herausrückt, zumindest manchmal, und deutlich offensiver agiert. Ja, dann auch so einige Sachen, was eher spielerbezogen ist und weniger, was das taktische Gesamtkonzept anbetrifft. Ja, ansonsten
Alba.
ist, ja, genau, oder zum Beispiel, dass hier Pedro wieder in Form ist, Fabregas gar
Ja.
nicht, okay, das war jetzt auch schon letzte Saisonhälfte nicht.
Okay.
Und dann natürlich also ganz, ganz makrotaktisch bisher alles 4-3-3, kein 3-4-3.
Okay, René, was würdest du sagen?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also, ich glaube einfach, die gehen wirklich stärker zurück zum 4-3, einfach weil die Dreierkette letztes Jahr so viel Kritik bekommen hat. Und der versucht auch, das 4-3 ein bisschen zu erweitern. Also, ich glaube, er will das ein bisschen symmetrischer machen. Das heißt eben Alba.
Ja.
Ein bisschen symmetrischer machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eben durch diese höhere Busquets-Rolle, die ich auch festgestellt habe, und auch durch diesen aufrückenden Innenverteidiger, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Außenverteidiger ein bisschen andere Rolle in der Defensive haben, und das könnte durchaus das Pressing beeinflussen, würde ich jetzt mal
Ja.
grob anführen, aber da muss man abwarten. Und ich denke auch, dass
Ja.
sehr viel rotiert werden wird. Und ja, ich fand auch Adriano auf links interessant. Hat ja auch ein schönes Tor mit rechts geschossen, der ist beidfüßig.
Ja.
Der kann ja diagonal spielen, invers, vertikal. Vielleicht will man da auch ein bisschen auf den Seiten ein bisschen flexibler werden und nicht nur in der Mitte. Also Pedro würde sich da auch sehr gut anbieten. Dann eben ein bisschen mehr Flanken als früher, also
Ja.
Hereingaben. Ich glaube, war das gegen Osasuna? Da hat man doch Messi innerhalb von
Der
10
hatte
Minuten dreimal den Ball auf den Kopf präsentiert oder
zwei
zweimal, ja.
Kopfballchancen an der
Und ich
Anfangsphase,
glaube
genau.
auch im ersten Spiel, das habe ich aber leider nicht gesehen, mein Cousin hat es mir erzählt, dass die einfach mit Tello viele, viele Hereingaben von der Seite
Ja.
hatten, die aber durchaus gefährlich waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass man
Ja.
einfach versucht, auch ohne einen Stoßstürmer wie Ibrahimovic, auch ein bisschen durch die Außen mehr Gefahr zu finden und auch eben symmetrisch und flexibler über die Außen zu kommen. Und das würde eigentlich ganz gut passen zu dem, was bis jetzt
Ja.
gesehen wurde und wie bis jetzt aufgestellt
Ja.
wurde.
Ja, das ist hübsch. Also ich kann alle Eindrücke genauso unterschreiben. Ich habe jetzt extra euch mal gefragt, bevor ich das sagen wollte, womit ich jetzt anfange. Also ich wollte nicht direkt mit meiner Meinung suggerieren. Und ihr habt aber genau die gleiche, interessanterweise. Also ich habe auch den Eindruck, zurück zum 4-3-3. extrem konservativ im Grunde. Am ehesten erinnert es mich.
Nee, Muskelzolle, wenn der höher spielt, das finde ich doch sehr riskant eigentlich.
Ich finde halt, dass das seltsamerweise das Spiel mit ganz wenig wie beschreibe ich das denn klug, so dass es verständlich ist. Also das Spiel ist sehr ausgewogen. Also es ist nicht so Guardiola-esque. Es ist nicht so mega flexibel. Es ist nicht so kombinationsorientiert, sondern ich meine konservativ in dem Sinne, dass die Rollen, also dass die Positionen alle ziemlich klassisch interpretiert werden. Und über Busquets kann ich nicht so viel sagen. Ist mir jetzt noch nicht so viel aufgefallen. Ich hatte jetzt auch gegen Valencia hat er nicht gespielt. Da hat Song für ihn gespielt. Aber was ich habe bei allen Spielern den Eindruck, dass ihre Positionsinterpretierung bei weitem nicht so extrem und nicht so rollen, also nicht so auf den Spieler zugeschnitten ist, wie das unter Pep war. Sondern ich habe den Eindruck, ja, es fühlt sich, also mich erinnert es die ganze Zeit ein bisschen viel mehr an Van Gaal als an Guardiola, das Spiel. Ziemlich raumtreu, ziemlich wenig Überlappungen zwischen den Positionen. Messi fällt ganz wenig ins Mittelfeld zurück, sondern interpretiert seine Force 9 wieder ein bisschen mehr wie vor anderthalb Jahren vielleicht, dass er einfach nur 10 Meter zurückrückt und aber schon, also der Sturmzentrum naheste Spieler bleibt eigentlich fast immer. Die Außenverteidiger, also Alves bricht nicht mehr nach vorne in der Anfangsphase der Angriffe, sondern spielt wie ein normaler offensiver Außenverteidiger. Und Busquets eben auch dann wahrscheinlich eher wie ein normaler Sechser und nicht wie dieser absichernde, herumschwirrende Spieler. Xavi hatte gegen Valencia ganz viele Vorstöße und hat nicht das Spiel aus der Tiefe nur diktiert so.
Wobei ich sagen muss, also ich finde gerade Messi zum Beispiel habe ich gegen Valencia schon noch relativ flexibel gesehen. Zum Beispiel hat er ja über relativ lange Phasen im Spiel den rechten Flügel besetzt gehabt und ist aus der Mitte rausgegangen. Also ich würde die These nicht wirklich teilen. Also ja, kann sein, aber dann kann man sich natürlich auch solche Fragen stellen. Ist das wirklich Teil von Villanovas Plan oder ist das einfach dieses etwas weniger fluide, etwas weniger flexible, einfach nur ein Ergebnis dessen, dass die Saison gerade angefangen hat und sie nicht so eingespielt sind und vielleicht das Flexible ein bisschen mehr Einspielzeit gebraucht, dass sie vielleicht auch konditionell noch nicht ganz auf der Höhe sind und daher die vielen Wechsel nicht so hinkriegen, wenn das Sinn macht. Und außerdem solche Sachen wie die aus der Innenverteidigung aufrückende Spieler, die dann ins Mittelfeld gehen und da den Ball erst abliefern, das sind ja eigentlich schon relativ. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ultra statisch wäre. Also,
Nee, bei weitem nicht.
Nein,
worauf ich hinaus will, ist, dass das ja Pep immer experimentierfreudiger wurde, würde ich sagen. Ja. Also gerade die letzte Saison war ja eine krasse Experimentiersaison, wo ganz, ganz viele verschiedene Dinge immer wieder ausprobiert wurden und irgendwie, ich hatte den Eindruck, Barcelona, Guardiola wollte dieses fluide ins Extrem steigern nach und nach irgendwie. Und
ja, stimmt schon.
Er wollte auch extrem viele Ideen umsetzen und das scheint jetzt gerade der absolute Gegentrend zu sein. Zurück zu den Basics. Ich habe auch den Eindruck, das Pressing wirkt eingespielter, ein bisschen mehr, also ich hatte letzte Saison oft den Eindruck, dass das Pressing so ein bisschen improvisiert und radikal war, auch ein bisschen Lücken gelassen hat, in der Hoffnung, dass die nicht gefunden werden. Und jetzt wirkt's wieder stabiler, es ist alles ein bisschen abgesicherter, ruhiger. Und die Entwicklung hat so einen krassen Richtungswechsel gemacht, finde ich. Das ist das, was mich irritiert.
Ja, also ich hatte jetzt auch mehrfach gelesen, irgendwie ja, operieren deutlich mehr mit langen Bällen, auch solche Sachen. Wobei, also ich habe jetzt auch das erste Ligaspiel nicht gesehen, wo es ja sehr gut lief. Also würde ich sagen, dass ich diese Saison erst ein Barca-Spiel gesehen habe, wo es richtig gut lief, nämlich das Hinspiel gegen Madrid in der Supercopa. Mhm. Und da habe ich das eigentlich jetzt nicht so intensiv gesehen, was mich eher zu der Vermutung bringen würde, aha, wir sehen hier nur mehr lange Bälle und sowas, weil einfach weil Barca jetzt bisher noch nicht das große Spiel gehabt hat und sich nicht anders zu helfen wusste. Zum Beispiel, weil sie gegen Real ist natürlich das Rückspiel gegen Real Madrid ist natürlich das Paradebeispiel, wo sie so krass gepresst wurden, dass sie sich einfach nur noch damit helfen konnten, um keine hochriskanten Ballverluste zu haben.
Ja, also dass sie das jetzt auf lange Bälle gehen, hätte ich jetzt auch nicht meine Vermutung gewesen, aber halt diese Raumtreue, dass auch alle Räume besetzt sind. Also ich sehe es nicht, dass irgendwie dann halt ein dass irgendwie Räume im Offensivspiel mal isoliert werden und damit andere überladen werden, so. Also wie zum Beispiel diese Dualität aus Iniesta und Abidal auf dem linken Flügel. Also beziehungsweise Iniesta als Zehner und Abidal links, das ist quasi Iniesta, also nochmal, das Dreieck Abidal via Iniesta zum Beispiel war so ein Ding. Das ist einfach der Raum vor Abidal quasi ein bisschen verwaist, weil der sich zurückhält und Iniesta dafür mehr Bewegungsfreiheit hat. Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal geredet, René.
Ja, haben wir.
Ja, dass ja auch dann Iniesta durch diese taktische Freiheit auch ein bisschen mehr entfesselt so. Solche Sachen sehe ich überhaupt nicht, sondern die Raumaufteilung einfach, die ist sehr normal, finde ich. Also ich fand auch, dass Xavi und Fabregas zum Beispiel sehr ähnlich gespielt haben im Grunde.
An einer Stelle würde ich zumindest widersprechen, das ist das, was wir schon bezüglich Busquets gesagt haben. Da Busquets deutlich höher spielt, ergeben sich doch, wie ich fand, erschreckend oft relativ große Räume vor der Barca-Viererkette. Und da wäre halt, okay, das wäre halt das Beispiel für den Raum, der nicht besetzt ist. Okay. Ja, auf den Außen so stimmt das schon.
Ja.
Also ich würde erstmal sagen, das mit Iniesta ist ein guter Punkt, auch weil ich fand, dass Iniesta und eben wer auch immer daneben Xavi spielt oder halt eben dieser Doppel-8, dass der eigentlich, dass die auf einer Höhe spielen und sich abwechseln bei den Vorstößen. Außerdem würde ich sagen, dass das bei Pep Guardiola gab es doch viele Punkte, die einfach sie wurden einfach extrem ausgeführt. Also das, was du mir ansprichst mit der Fluidität, natürlich gibt es auch immer Fluidität im Spiel Barcelonas, aber ich glaube, Martin meint einfach, dass das nicht mehr ganz so extrem ist und dass die Räume, dass es wichtiger ist, die Räume zu besetzen und eben in einer bestimmten Anordnung sicher zu stehen, als sich individuell und situativ an eine bestimmte Situation, die einfach nur einmal auftritt, anzupassen. Und das mit den langen Bällen würde ich gar nicht so unterschreiben. Also Guardiola hat das in gewissen Spielen durchaus als Stilmittel und gegen den Gegner, also als eine gegnerspezifische Maßnahme auch benutzt, dass die mal mit langen Bällen gespielt haben. Ich würde eher sagen, wirklich, man hat mal, dass Tito eine 4-3-Schablone hat, die er seine Spiele anpasst, anstatt dass er eine 4-3-Schablone anpassen lässt. Also
ja, genau.
Das würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt altmodisch ist, dass das schwächer ist oder sonst was. Es ist einfach eine andere Herangehensweise an etwas sehr Ähnliches, das eben leichte Unterschiede zutage fördert.
Ja,
das auch das mit Messi, er geht nicht mehr ins Mittelfeld, aber er geht natürlich weg von seiner Position.
Er fällt immer in den so Raum. 10, 20 Meter.
Ja, also anstatt ins Mittelfeld geht er in den Raum zwischen den Linien, besser gesagt. Und auch eben nach rechts, klar, das braucht er. Und ich sehe da jetzt eigentlich, ich finde es eigentlich am interessantesten, wie sich Albas, also die Symmetrie mit Alba auf Iniesta auswirkt und natürlich auch Busquets hohe Rolle, wie sich das auf die gesamte Mannschaft auswirkt, weil wenn man Raum auf den Seiten verweisen lässt, ist das anders, als wenn man ihn in der Zentrale verweisen lässt, insbesondere gegen eine Mannschaft wie Real, die ja immer versucht, gewisse Räume in den Halbpositionen zu überladen und das kann mal gefährlich werden. Ist halt nur meine Meinung.
Ja, was wolltest du was sagen, Lukas?
Wie bewertet ihr das? Oder hat er eben schon gesagt?
Ja, also das wollte ich auch gerade fragen.
Okay, alles klar.
Ja, also ich, deswegen, das war jetzt auch mein Ansatz, warum ich jetzt diesen Podcast ausgerufen habe, weil ich nicht weiß, weil ich nicht so richtig was damit anzufangen weiß.
Ich dachte eigentlich, dass, wenn man sich mal anguckt, aus welchen Motiven sie wahrscheinlich Villanova als Trainer genommen haben, wenn man mal annimmt, dass sie auch andere hochklassige Trainer hätten kriegen können, was ich jetzt mal einfach so in den Raum stelle, dass das so ist.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wer ist denn ein hochklassiger Trainer?
Ach so, da
heutzutage. Wollen sie Ferguson oder Mourinho holen? Nee. Also für Barcelona gab es nicht wirklich eine große Wahl. Bielsa für Barcelona. Ja. Ich finde nicht, dass die wie Barcelona spielen. Also
Bielsa wäre kein guter Barca-Trainer geworden, glaube ich.
Ich könnte es mir vorstellen. Das weiß ich nicht, aber also ich finde nicht, dass die jetzt wirklich Barcelonesque, also schon gar nicht diese Interpretation Guardiolas, dass die dem ähneln und
ich auch nicht. Ja. Eben, das ist ja genau mein Punkt. Die Tatsache, dass sie keinen Trainer berufen haben, der vielleicht ein, wenn man sich mal jetzt das ganze ganze Bandbreite fußballerischer Spielweisen anguckt, zwar ähnliches, aber doch unterschiedliches System gerade in den Feinheiten vertritt, wie zum Beispiel Bielsa, dass man einen solchen Trainer nicht genommen hat, sondern stattdessen den Co-Trainer zum Chef gemacht hat, scheint ja erstmal die Message irgendwie rauszukriegen, alles ist gut so, wie es ist, nur leider macht Guardiola nicht weiter. Wir versuchen, so eng es irgendwie geht, an seiner Vision zu bleiben.
Das war ja auch, glaube ich, das, was so nach außen kommuniziert wurde.
Ja.
Gerade deswegen überrascht es mich, dass es eben so eine Rückentwicklung, sage ich mal, schon gibt.
Ja. Und dann natürlich noch als verschärfender Punkt, dass der neue Trainer sogar einen nach unterschiedlichen Meldungen sehr wesentlichen Anteil an der alten Philosophie hatte.
Ja.
Also teilweise geht man, habe ich schon Sachen gelesen, die dann so weit gingen, ja, eigentlich war Villanova immer das Mastermind, aber gut, ich denke, das ist reine Vermutung. Aber man kann, denke ich, davon ausgehen, dass Villanova jetzt da nicht nur irgendwie die Schuhe sauber gemacht hat, sondern auch beim Taktischen viel mitgearbeitet hat. Umso erstaunlicher dieser Wechsel. Also könnte natürlich zur Konklusion leiten, dass zumindest Villanova selbst doch irgendwie einen Handlungsbedarf sieht. Oder man sagt sowas, nein, er macht nur Veränderungen, weil er selbst was anderes machen will, aber das wird natürlich
das
wieder
rein. Glaube ich nicht, das merkt ja auch keiner.
Vielleicht hat er einfach gedacht, ja, dass die Dreierkette ist in gewisser Weise am Ende ein bisschen zu oft ausgehebelt worden und er wollte einfach trotzdem, also Guardiola sucht ja immer nach einer Verbesserung, damit sich der Gegner nicht anpassen kann, also die Gegner. Und die Dreierkette war ja laut öffentlicher Meinung kein solcher Erfolg. Also hätte ja genau Pep genau das gemacht, was Villanova jetzt versucht. Also das, man weiß das ja nicht. Auf jeden Fall, er versucht, glaube ich, das System zu entwickeln und geht da einfach nicht daran, dass er die Rollen noch besser auf die Spieler zuschneidet, sondern er versucht, die Spieler besser auf die Rollen in einem System zuzuschneiden. Das ist einfach nur eine andere Herangehensweise.
Wird das nicht, Dings berechenbar. Vorhersehbar, ja, was nicht da gespielt wird.
Muss ja nicht. Du kannst dir diese Schablone durchaus anpassen, aber ja, man wird sehen.
Gab's
denn zu sagen, es sind ja erst ein paar Spiele gespielt. Was jetzt der dritte Spieltag? Zwei Supercoppa-Spiele.
Ja.
Vielleicht sind sie einfach nicht in Form. Wobei die ja auch nicht schlecht waren. Die waren ja auch nicht schlecht. Die waren ja auch.
Darum geht's mir
waren nicht. Zweite Halbzeit gegen Real waren die super.
Ja, es geht mir halt darum, warum jetzt ausgerechnet dieser Trend so ist. Also ich hätte halt keine Ahnung. Das ist halt das. Ich verstehe das halt einfach nicht, wo dieser Trend herkommt, weil eigentlich weiß nicht. Da müsste man jetzt die Grundsatzdiskussion rauskramen, ob das Barcelona von vor zwei Jahren jetzt besser war als das vor einem Jahr, weil dieser Experiment, also vor zwei Jahren wurde ja das eigentlich so ähnlich gespielt wie jetzt mit dem doch relativ klaren 4-3-3. Okay, man hatte noch eine etwas schärfere Alves-Rolle, eine etwas schärfere Busquets und Xavi-Aufgabenverteilung, diese Überladung links so. Aber grundlegend war das ein bisschen raumtreuer als das Barcelona letzte Saison. Und die Frage ist jetzt, ob man, also in der Theorie ist es meiner Meinung nach so, dass im Grunde, wenn man es perfekt spielt, dieses Mega-Fluide, was letzte Saison gespielt wurde, ist eigentlich das Bessere, aber das ist halt sauschwer zu spielen.
Ja.
Und ich glaube, das kann sehr schnell dazu führen, dass Räume verweisen und wenn man oder dass man bestimmte Räume überlädt und wenn man dann nicht merkt, dass diese überladen sind und in den falschen Räumen spielt, ist man halt ein bisschen unsolide. Und gerät ins Wanken und vielleicht, also ich würde vermuten, und das ist ja auch letzte Saison so gewesen, dass so eine extreme Variante, die nicht ganz so klare Strukturen hat, dass die dazu neigt, unkonstant zu werden, dass die an manchen Tagen extrem, extrem krass funktionieren kann, aber wenn sie halt nicht so gut funktioniert, wird sie ein bisschen anfällig. Und ist da hinter diesem Trend jetzt vielleicht die Erkenntnis, dass die Vorteile, die so eine extreme Flexibilität hat, dass diese Vorteile nicht die Nachteile der mangelnde Konstanz aufwiegen und dass man das vielleicht nicht so stabilisieren kann, wie man gehofft hat.
Ja, also
René vielleicht?
Achso, Entschuldigung.
Also, das wäre eine Möglichkeit. Ich sehe noch zwei andere Möglichkeiten. Vielleicht denkt ja Villanova einfach, dass die Grenze der Fluidität, also das Maximum erreicht wurde, aber Angst davor hat, dass eben diese Räume gefunden werden von der Mannschaft, gegen die man schon gespielt hat letztes Jahr, und dass die sich anpassen und dass man eben öfters unstabil wird und dann entwickelt er sich zurück, um sich später wieder nach vorne zu entwickeln. Also zurück auf die Basis und dann von der Basis eine neue Fluidität schaffen. Das sind ja auch andere Spieler. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre auch, also was du gesagt hast, und die dritte Möglichkeit, was mir in den Sinn kam, es hat ja geheißen, dass die Gegneranalyse hat ja Pep alleine in seinem dunklen Kammerchen gemacht, wo er dann eben ein paar gegnerspezifische Dinge ausgearbeitet hat und ein paar Räume gesucht hat. Und vielleicht hat er vielleicht denkt oder weiß, Villanova das, ja, das war Peps Scouting, seine taktischen Analysen, die herausgefunden haben, wo können wir unstabil sein, ohne dass es ausgenutzt wird vom Gegner. Und vielleicht traut er sich das selbst nicht zu oder noch nicht zu und man spielt deshalb etwas konservativer. Das wären drei mögliche Lösungsansätze. Meinerseits, weiß nicht, vielleicht hat der Tank noch einen vierten oder fünften.
Ich wollte nur unterstützend noch sagen zu der These, dass vielleicht sie jetzt nur auf ein Grundmodell zurückgehen, um später dann irgendwie in neue Sphären vorzustoßen. Dass Villanova gesagt hatte, dass er seine Mannschaft schon gezielt so vorbereitet, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch ganz allgemein, was das Spielerische angeht, ihre Topleistung nicht im August abrufen, sondern im April, Mai. Was ja vielleicht man in die Richtung deuten könnte.
Das ist natürlich auch interessant.
Die physiologische Komponente.
Ein taktischer Fitnessplan für die Saison quasi.
Ja. Ist ja ganz normal, hat der Klinsmann bei den Bayern auch, aber er blieb halt nicht so lange im Amt. hat er mal gesagt, die haben da, ich glaube, das war gegen Hertha, da haben sie nach einem schweren Spiel, recht, ich glaube, souverän gewonnen, und er hat gemeint, ja, wir haben am Tag davor oder zwei Tage davor noch sehr hart trainiert, aber das mussten wir jetzt machen, damit wir dann am Ende der Saison fit sind, und das war am 12. Spieltag oder wann das war.
Ich meine halt, ich finde den Witz halt daran, dass man taktisch schon so plant, dass man im April am besten ist. Also taktisch würde ich ja sagen, normalerweise entweder ohne, hat jetzt Villanova am Ende schon einen Plan, dass er jetzt mit 4-3-3 anfängt, dann irgendwie ab Oktober überlädt er den linken Flügel und dann ab Dezember stellt er auf Dreierkette um und in April ist die Dreierkette so eingespielt, dass sie alles vernichten, oder?
Vielleicht spielen sie auch mit Zweierkette.
Sowas, oder was? Also wenn er das sagt, dass diese Ausrichtung auf die Hochphase der Saison nicht nur physisch ist, dann ist das ja eine ganz schön interessante Aussage.
Naja, kann ja auch einfach sowas bedeuten wie, dass er plant, ein zumindest so komplexes System einzufügen, dass er jetzt einfach am Anfang noch nicht spielen kann und daher mit einem Platzhalter quasi spielt, bis er es einfügt. Also ohne, dass er jetzt nochmal in der Saison mehrfach durchwechselt, sondern einfach sie quasi sich in ein anderes System hineinspielen lässt.
Okay. Ja. Noch was beizufügen, sonst würde ich noch zu einem anderen Punkt kommen.
Ich hätte noch eine Frage, aber...
Ja, sag.
Habt ihr denn mit Blick auf die letzte Saison, seht ihr denn Handlungsbedarf? Hat Barcelona letzte Saison nur an den beiden großen Titeln Meisterschaft und Champions League vorbeigekratzt, weil sie halt in entscheidenden Momenten Pech hatten, irgendwie einen schlechten Gegner, ein paar doofe Schiedsrichterentscheidungen? Also, oder sagt ihr, nee, da ist schon was, wo man irgendwie... was dran bauen soll.
Also ich fand auffällig in den Spielen, die ich gesehen habe, dass die beiden Hauptvarianten, das 4-3-3 und das 3-3-4, dass die von der Wirkungsweise her sich zu sehr ähnelten, hatte ich immer den Eindruck. Also die daraus resultierende Balance war immer relativ verblüffend ununterschiedlich. Also ich habe einige Spiele gesehen, ich weiß nicht, ob das noch öfter passiert ist, ich habe gar nicht so arg viele Spiele gesehen, aber in die Spiele, die ich gesehen habe, waren einige dabei, wo Guardiola mit dem einen angefangen hat und dann aufs andere umgestellt hat. Und ich fand, das hat kaum Änderungen gebracht jeweils. Und ich fand generell, dass das letzte Saison, es war sehr vorhersehbar, es war nicht vorhersehbar, wie Barca spielt, aber die Spielbalance, die sich daraus ergibt, die war immer eigentlich sehr vorhersehbar. Seltsamerweise. Ohne, dass ich mir das so richtig erklären konnte.
ich glaube eh, dass einer der großen zusammenfassenden Sätze, die man über Barcelona und wahrscheinlich auch gerade besonders letzte Saison sagen kann, wo natürlich einfach auch die Gegner alle noch ein Jahr mehr Zeit hatten, sie auszukundschaften und so, dass Barcelona eine Mannschaft ist, die eigentlich nicht von Überraschungen lebt. In so ziemlich jeder Bedeutung. Also sowohl was die einzelnen Angriffe angeht, als auch was die großen taktischen Veränderungen angeht. Also das spielt oft auch in dieser Plan-B-Diskussion eine Rolle und in Sachen wie, naja, Barcelona spielt ja eigentlich immer, oder zum Beispiel das, dass sie nach dem Ball gewinnen, wenn er dann nicht in der Nähe des gegnerischen Tors ist, sich auch immer Zeit lassen und dann erst quasi dem Gegner sagen, okay, hier kommen wir, wir könnten halt nichts gegen tun, dass das vielleicht einer der Sachen ist, an dem man ein bisschen schrauben könnte, weil naja, natürlich ist es erst für die Gegner überraschend gewesen, weil kein anderer das in diesem krassen Maße gespielt hat, aber irgendwann ist das natürlich insofern vorhersehbar gesehen.
Pass auf, jetzt habe ich gerade einen Ansatzpunkt gefunden. BVB-Entwicklung letzte Saison, die haben extrem fluid angefangen, ganz viele Räume aufgelassen, teilweise im Mittelfeld, die sie überspielen wollten, überladen, bla bla, als Gündogan reingebracht werden sollte und so, wurden extrem die Rollen auf Bender und Hummels zum Beispiel zugeschnitten, auf Götze zugeschnitten. Und das hat anfangs gar nicht funktioniert. Also das hat mal gegen Hamburg funktioniert und dann vereinzelt, aber alles in allem war das ziemlich schwach im Vergleich zum rigideren Vorsystem. Und in der Winterpause ging man dann, nachdem sich Götze verletzt hatte und Gündogan raus war wegen der, also der wurde ja ein bisschen rausgezogen, ging man ja auf ein ganz extrem rigides 4-4-2-System zurück eigentlich. Also beziehungsweise 4-4-2, 4-2-3-1, also 4-4-2 defensiv und offensiv 4-2-3-1. Und also man ging auf ein volles Kontersystem zurück. Die Konter waren in der Hinrunde immer unwichtiger, wie du gerade sagst, was ja bei Barca auch der Fall ist. Und dann ging man in der Rückrunde auf ein reines Kontersystem zurück und hat während der Rückrunde immer mehr diesen Ballbesitzaspekt reingebracht, wo man jetzt auch dran weiter anknüpft. Will vielleicht Villanova einfach zur Grundlage zurück, um da ein paar Sachen noch mitzunehmen, die man vorher liegen lassen hat. Will Barca den Konteraspekt mehr reinbringen und quasi jetzt in der Basis den Konteraspekt auch mitarbeiten? Ich fand nämlich, das Umschalten war teilweise besser. Und wie gesagt, am Pressing hat, meine ich, erkannt zu haben, wurde auch noch ein bisschen geschraubt. Das war wieder ein bisschen kollektiver. Sollen diese Sachen vielleicht neu herausgearbeitet werden, um auf dieser besseren Basis vielleicht nochmal diese Fluidität neu anzufangen? René?
Ja, weiß nicht. Ich habe Dortmund letztes Jahr nicht so verfolgt, weil du das ja immer machst. ja, kann ich mir schwer vorstellen, aber ist möglich.
Also was meiner Meinung nach dagegen sprechen würde...
Das war eine unfassbar langweilige Antwort, René.
Also Barca hat Probleme gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Gegen die kannst du sowieso nicht kontern. Die werden immer mit Überzahl hinten drin stehen. Also ich glaube ja, dass da versucht wird, einfach mehr Variabilität in das Offensivspiel zu finden. Denn gegen diese Mannschaften, die mitspielen, die kann man ja auch so besiegen. Die versuchen anzugreifen, du lässt sie ein bisschen herumlaufen und irgendwann
macht sie noch auf. Ja, aber hatte Barca nicht die richtig krassen Probleme immer gegen Mannschaften, die mitgespielt haben?
Würde ich so sagen.
Ja, doch, wenn wer hart gepasst hat.
Ja.
Das tun ja nicht viele. Und.
Ja, aber warum nicht? Weil es klappt ja manchmal ganz gut.
Ja, aber das wäre von den großen Mannschaften. Die kleinen Mannschaften machen das ab und zu. Das macht Mannschaften wie Bilbao. Das macht vielleicht Espanyol. Ich glaube, Betis Sevilla hat das auch mal sehr gut gemacht.
Gut gemacht, richtig gut.
Osasuna hat es zweimal versucht, einmal 8-0 abgeschossen worden und einmal, ich glaube, gewonnen, oder? Das Rückspiel?
Ja, 3-2.
Und 3-2, genau. Das war. Ach ja, das war.
Ja, ja.
Ich habe beide Artikel geschrieben.
Ja.
Tolle Spiele. Und ja, das sind eben. Ich glaube, die kannst du ja auch so. Also natürlich schnell umschalten. Wenn die Räume da sind, sollte man es nutzen.
Genau.
Ich erkenne aber
das ein Fokus aufs
Konterspiel für die wichtigen Spiele, das glaube ich nicht.
Nee, aber nicht kein Fokus, aber dass man einfach diese Mechanismen auch so drin hat für den Fall. Also das war ja zum Beispiel gegen Betis, als Betis hochgepresst hat, war das ja das Problem, dass die dann und teilweise auch in einem Spiel gegen Real letzte Saison, dass dann Konterräume da waren, aber dann überhaupt nicht die Mechanismen, um direkt in die Spitze zu spielen, weil dann Messi sich während des Konters den Ball tief abgeholt hat, die Flügel außen waren und deswegen überhaupt keine Abnehmer da waren, die in die Spitze gingen und deswegen konnte man die Konter gar nicht zu Ende spielen und wurde dann von der zurückpressenden Mannschaft irgendwie zwischen Linien zerquetscht.
Ja, also Barcelona ist eine richtig schlechte Kontermannschaft, würde ich jetzt als Barca-Fan behaupten. Aber erstmal habe ich noch nicht gesehen, dass sich da wirklich bessere Ansätze gezeigt haben. Ich fand, das war gerade gegen, also Valencia stand ja relativ tief, aber gegen Osasuna war das nichts Dolles. Und was meiner Meinung nach vielleicht dagegen sprechen könnte, wäre dieser freiwillige Verzicht darauf, zu kontern, wenn man noch relativ weit vom gegnerischen Tor entfernt ist, auch wenn die Räume sich schon eigentlich da wären, nur halt sehr große Räume. Ich frage mich, ob der nicht wichtig dafür ist, dass Barcelona ihr Spiel konditionell durchhalten können. Weil oft heißt es ja so, ja, sie können zum Beispiel deshalb so krass pressen, weil sie darauf verzichten, danach gleich noch den Konter zu fahren, sondern erstmal in aller Ruhe sich mit ein bisschen Ballbesitz zu erholen. Und ob der nicht teilweise, ob sie den nicht teilweise verlieren würden, wenn sie dann zu so schnellen Kontern ansetzen und dann quasi im Endeffekt konditionelle Einbußen hätten und nicht mehr ihr heftiges Pressing spielen könnten.
Auf der anderen Seite bin ich bei Situationen, wo die Konter ja gefahren wurden, es ging auch nach vorne, aber es war einfach, die Mechanismen waren gar nicht so da, dass es erfolgreich hätte sein können. Also, die Räume wurden da in diesen Situationen teilweise so geöffnet, dass du quasi zum Konter gezwungen wurdest. Also wenn die Viererkette irgendwie 30 Meter hinter Mittelfeld steht, dann musst du ja in den Raum vor der Viererkette reingehen und dann, wenn sich alles zurückzieht, musst du ja hinterher rennen nach vorne quasi. Ja. Deswegen spielt das vielleicht dann nicht mit, also in einigen Situationen ja, aber jetzt in denen, die ich jetzt im Kopf hatte, vielleicht gar nicht so sehr.
Ja, aber zum Beispiel ein Grund, warum viele Barcelona-Konter irgendwie nicht richtig was werden oder dann doch im Sand verlaufen und so, es klingt so total banal, aber mir fällt oft auf, dass gerade die Spieler, die natürlich dann nicht in Ballbesitz sind, oft ist es Messi, der irgendwie den Ball gewinnt und dann erstmal den Ball selber hat, das sind die aufrückenden Spieler wie hier, also Pedro ist die Ausnahme, ansonsten Alexis Sanchez, Dani Alves und so, dass die nicht hundertprozentig mitsprinten. Die sprinten nicht wirklich an ihrem in ihrem Leistungshorizont nach vorne. Ich frage mich natürlich, warum machen die das? Also ich nehme jetzt mal nicht an, dass die irgendwie faul sind oder so. Das würde eigentlich die These unterstützen, dass es schon was damit zu tun hat, dass man sich die Kondition spart. Ich sehe ganz, ganz selten Barcelona-Spieler wirklich länger als 5 oder 10 Meter am Limit sprinten.
Ja, das stimmt.
Und das müssen sie ja bei so einer Konterattacke.
Ja, da hast du recht. Müsste man mal jetzt einen extrem im Stoff stehenden Sportwissenschaftler fragen, wie jetzt irgendwie ein 50-Meter-Sprint sich auf die so sonstige Laufleistung auswirkt.
Für mich als Hobbysportler katastrophal.
Ja, ich kann dann auch einfach 20 Minuten gar nicht mehr rennen.
Ja, eben.
Aber ganz interessant auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, dass das so ist, dass die eben, wie gesagt, das habe ich ja gemeint, dass die dann auf dem Flügel rumstehen und nicht so richtig in die Spitze gehen. Das ist ja gerade das Ding. Die Frage ist, vielleicht hat ja Villanova auch festgestellt, dass das eben nicht so gut ist, sondern dass man diese Situation schon nutzen müsste, weil sie sind zwar dann kraftaufwendig, aber lohnen sich dann halt vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja, also für mich ist es auch teilweise frustrierend, wie selbst die vielversprechendsten Konter dann nicht so zu Ende gespielt werden, sondern halt nur so zu Ende gespielt werden, dass man eine typische Barcelona-Angriffssituation da rauskriegt. Also quasi dieser handballmäßige Angriff.
Wahrscheinlich hat Villanova das EM-Finale gesehen und Albas Tor gesehen und dachte, oh mein Gott, das will ich auch haben.
Ja. Aber das Tor ist für mich eh nach wie vor unerklärlich. Wie Alba da an den Ball kommen kann. Okay, der Pass ist genial, seine Ballannahme ist genial. Aber wie irgendwie 5 Abwehrspieler einen einzigen, auch nur die winzigste Lücke zu einem solchen Spieler offen lassen.
Ja.
Unerklärlich.
Schon komisch. Wir haben irgendwie nicht damit gerechnet,
Das sind ja auch Italiener, die können ja nicht verteidigen.
Ja. Ist so.
Und dass der Xavi irgendwie mal.
Die werden ja nie ausgekontert, weil sie immer 8 Mann hinterm Ball haben.
Minimum. Teilweise sind ja 6 bei Iniesta. Gibt's ja 2 Bilder, oder?
Ja, genau.
3 sogar. Also einmal mit Kroatien und zweimal gegen die Italiener. Finale.
Die Barca-Nummer.
Ja, genau. Ja.
Konnte ja auch keiner ahnen, dass Xavi da irgendwie so einen Ball in die Spitze immer spielt. Da ist
er sonst eher. Er schiebt ja immer nur quer.
Aber jetzt ohne Scheiß, ich finde, das ist aber tatsächlich eine ziemlich auffällige Tendenz in Xavis Spiel. Und ich frage mich auch, ob das taktische Hintergründe hat, dass er diese Bälle seit der in der 2009-2010 Saison hat er die noch ohne Ende gespielt. Heute fast gar nicht mehr. Und zwar auch, wenn die Situation sich teilweise bietet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Situation nicht mehr sieht. Das ist irgendwie unwahrscheinlich.
Ich habe den Eindruck, es geht ein bisschen wieder, also er wird wieder ein bisschen vertikal. Also gegen Valencia fand ich, dass Xavi fast der Einzige war, der Zug nach vorne gemacht hat. Alle anderen waren sehr raumtreu und Xavi hatte sogar richtige so Vorstöße mit Ball.
Kennt man ja, genau, aber das meine ich nicht. Ich meine hier die Pässe in die Lücke, Defense-Splitting-Passes.
Punkt von mir. Ich glaube, das hat vielleicht eine psychologische Ursache. Denn mir kommt Xavi viel dynamischer und fitter vor als noch letztes Jahr. Und das kann mir auch gut vorstellen, dass das eben sein Spiel vertikaler macht. Das ist jetzt meine Erfahrung, als Fußballer, dass Lukas, man dann so eine Tendenz Lukas dazu
meint,
hat.
Lukas meint doch, dass er weniger vertikal geworden ist.
Weniger vertikal.
Im Passspiel.
Genau, in seinen Pässen.
Wann?
Exakt mit dem Ende der 2009-2010 Saison.
Ja, und was ist jetzt?
Jetzt spielt er kaum wirklich die Bälle so in die Spitze, sondern verteilt den Ball eher auf die Flügel. Also auf geniale Weise, das ist mein ewiger Lieblingsspieler.
Ja, diese Pässe nach vorne, diagonal auf Alves oder auf Alba, die meinst du, oder?
Die er jetzt spielt. Was er nicht mehr spielt, zum Beispiel 2009-2010 Saison, ist ein typischer Angriff. Xavi erhält den Ball irgendwo zwischen gegnerischer Abwehrreihe und gegnerischer Mittelfeldreihe, hat eine halbe Sekunde Zeit zum Gucken. Messi läuft von halb rechts irgendwie in die Abwehr rein, Xavi schippt ihn rüber, Messi nimmt ihn genial an und macht ihn rein. Sieht man heute überhaupt nicht mehr. Unter anderem auch, weil Messi nicht mehr von außen kommt. Aber
Die spielt nur noch Fabregas so Bälle, ne?
Genau, ab und an mal. Oder Messi selbst.
Ja, aber diese Pässe zwischen die Außenverteidiger sind doch häufiger geworden. Auf die wollte ich hinaus. Diese Pässe, die er zum Beispiel damals, ich glaube, war das gegen Schachtel Donetsk, war diesen langen Diagonalen auf Alves spielt, der spielt nach innen und ich glaube, Schachtel hat bis zu diesem Zeitpunkt sehr gut mitgespielt. Ich glaube, das war Schachtel. Diese Bälle habe ich letztes Jahr auch oft vermisst und zumindest die Tendenz dazu geht wieder, also es werden wieder mehr. Ich habe mich jetzt auf diese Pässe bezogen.
Ja.
Weil du vorher Alba erwähnt hast, also ich meine, diese diagonalen Pässe auf die Außenverteidiger nach vorne rücken und auf einmal reinkommen.
Okay, hat das vielleicht, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen, wenn wir dieses überfluide Spiel hat, der den Vorteil, dass du Räume so überladen kannst, dass du in diesen Räumen kombinativ nach vorne gehen kannst. Deswegen brauchst du ja, beziehungsweise willst eventuell auch gar nicht so diese weiten Pässe, weil die sind ja eigentlich auch leichter zu antizipieren. Und ich weiß es, ich kann mir, das, da bin ich jetzt nicht genug im Stoff, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Xavi irgendwie eine Quote von 80% noch bei solchen Steilpässen hat, sondern da wird selbst seine Quote wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Vielleicht ist das einfach der Grund gewesen, dass Guardiola quasi gesagt hat, wir gehen noch mehr in dieses Kombinative und wollen es noch kürzer halten eigentlich. Und dass das jetzt wieder eben auch entspannt wird.
Klingt gut. Also, ja, die letzten paar Spiele hatte ich jetzt aus dieser Saison noch gar nicht wirklich mit in meine Beobachtung mit einbezogen. Es hatte eins nur über die letzten beiden Spielzeiten geredet. Stimmt schon. Also unter anderem hat er gegen Valencia einmal so einen 40-Meter-Pass auf Pedro gespielt, den er fast reingemacht hat. Unglaublich genial, sogar noch halbwegs flach über die ganze Distanz.
Ja.
Muss man gucken, wie es, also natürlich aus den paar Spielen ist es schwer zu sagen, weil da die paar Pässe können auch Zufall sein.
Ja.
Aber könnte ein Trend sein, ja.
Okay. Da haben wir das Thema. Achso, ich wollte noch Song ansprechen. Der passt ja auch in diese Tendenz rein, dass es eben ein bisschen positionstreuer und ein bisschen vertikaler zur Sache geht.
Ja.
Ne?
Ja, das, also
ja, mach du.
Okay. Ja, stimmt. Gleich wieder davon weggehen und wieder zur Fluidität zurück. Könnte es nicht aber auch sein, dass wir die Fluidität bisher nur nicht gesehen haben, weil wir noch nie das Mittelfeld Xavi, Iniesta, Busquets gesehen haben, zumindest nicht im Ligaspiel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel gegen Valencia spielte, glaube ich, Fabregas,
ja, aber
Xavi und Song.
Ja, und das war doch aber die letzte Saison war es doch in jeder Konstellation extrem fluid. Also ich erinnere mich an ein Spiel mit Mittelfeld, Busquets, Busquets, Xavi, wer waren da? Zehner, ich glaube Fabregas, wo dann Busquets teilweise nach rechts gekippt ist, hinter Alves und Xavi noch zentraler war als sonst und so. Also ja, gab es ja in allen möglichen Konstellationen.
Stimmt natürlich auch.
Ja, auch mit Thiago, der hat doch auch teilweise sehr fluid gespielt, sich so Iniesta-mäßig bewegt.
Fand ich auch, genau, da war Thiago war der dritte Mann tatsächlich, ja.
Ach, wie gut, dass ich da bin. also Song.
Ich sag ja, du musst für uns
mitdenken. Also einerseits für den aufrückenden Innenverteidiger ist Song doch mal eine interessante Idee.
Ja, das dachte ich auch, dass er wahrscheinlich eventuell Halbverteidiger spielt.
Ja. Und dann für diesen höheren Sechser, der also höher spielt, als es Busquets letztes Jahr getan hat, also auch wie Busquets jetzt angedeutet hat, wäre auch eine gute Alternative. Song ist auch ein bisschen, ja, ich habe gelesen von einem Barca-Fan, er findet, ja, Touré ist wieder zurück in einem anderen Körper. Fand ich ganz nett. Ja. Vielleicht will man ja auch ein bisschen von der 6 vertikaler werden und ein bisschen auch eben klassischer in diese 4-3 kommen. Also ja, klingt interessant. Genau. Wird man sehen, wie oft er noch zu Einsatz kommt und wie er da spielt.
Aber passt, und wo. Passt jetzt nicht. Also wenn er jetzt für die 6 vorgesehen ist, einen klassischeren Spieler holt, passt das jetzt nicht in unsere Vermutung, dass es von da aus weitergehen soll, oder? Oder wird dann Song einfach beliebig als dann zum Halbverteidiger umgeschult spontan noch?
Worauf willst du jetzt genau hinaus?
Na, Song ist ein Hinweis darauf, dass dieser vertikalere Ansatz und dieser etwas weniger fluide Ansatz beibehalten wird. Weil er genau da ja voll reinpasst.
Ja. Ja, aber andererseits, ich finde es immer schwer zu beurteilen, inwieweit die Spieler nicht auch in den fluiden Barca-Ansatz reinpassen würden. Zum Beispiel bei Mascherano hat man es ja auch nicht gedacht, dass der irgendwie da reinpassen würde.
Ja, spielt ja auch im Mittelfeld deswegen.
Ja, aber jetzt doch schon. Er ist ja doch meistens gerade der Innenverteidiger, der häufiger vorrückt, was mich ein bisschen überrascht. Ja. Ich dachte eher, dass Piqué das tut, aber.
Ja, aber mit ihm hat ja niemand als Innenverteidiger gerechnet, deswegen.
Mascherano. Der spielt ja tolle, lange Bälle. Erstens das.
Ja.
Wenn du vorrückst, dann kannst du diese eigentlich sehr gut spielen. Er hat ja auch, glaube ich, er hat doch das Pedro-Tor verarbeitet.
Ja.
Mit einem wunderbaren Pass, also mit einem absolut traumhaften Pass. Außer wenn er vorrückt und verliert den Ball, dann glaube ich, holt er den Gegenspieler schneller ein, als das Piqué tut.
Ja.
Und Mascherano gilt ja eigentlich als fast der intelligenteste Barca-Akteur. Also zumindest aus Mannschaftskreisen habe ich das ein paar Mal gehört, dass die sagen, der ist extrem gut, was so Theorie, Taktiktheorie und solche Sachen betrifft. Und vielleicht, wenn er sich mit nach vorne einschaltet, erkennt er die Räume besser, wo er am besten aufwügt, damit die Mannschaft dann von diesem Aufwügt profitiert.
Ja, vielleicht okay, ist das auch ein bisschen, so, wieso er das ein macht. Der grobere, aggressivere Typ, ne?
Der einfach so mal reingeht. PK hat vielleicht die eleganten Beine, aber ja, Mascherano denkt
weniger beweglich,
ne? Ja. Also das wäre eine mögliche Meinung dazu von
mir. Vielleicht wird einfach PK auch mehr zugestellt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Xavi ist ein bisschen rechtsseitig, ne? Deswegen sind die Räume eher links als rechts. Wäre jetzt die ganz triviale Erklärung.
Ja.
Naja, jetzt spielt man ja die Doppel-8 bisschen gleicher und wechselnden Vorstößen, also muss das jetzt nicht ganz die beste Erklärung sein, aber man wird sehen, wie sich das entwickelt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man das einfach nutzt, weil Mascherano das vielleicht ein bisschen besser erkennt.
Kann schon sein,
ja. Seht ihr in diesem etwas konventionelleren System einen dauerhaften Platz für Fabregas?
Wieso nicht?
Ich weiß nicht.
Fabregas hat das große Problem, dass er gelegentlich beim Passing ein bisschen flapsig ist, meiner Meinung nach, und dass er teilweise einfach zu ungeduldig ist und zu vertikal. Also er hält sich manchmal ein bisschen zu sehr für Messi und nicht für Fabregas. Dabei hat er bei Arsenal, glaube ich, als so aus einer tieferen Rolle extrem gut gespielt, extrem gut die Bälle verteilt. Ich glaube, besonders 2009, 2010 hat er das sehr, sehr stark gemacht.
Aber hat er auch meistens schon als Zehner gespielt, oder? 2-9, 2-10?
Oder was? 2-8, 2-8?
Ich bin jetzt bei 10-11.
Ich weiß gar nicht, welches Jahr ist ja auch egal, von seinen Grundfähigkeiten müsste er das eigentlich sehr gut können. Und
Man wird sehen. Er selbst hat gesagt.
ich überlege gerade, eigentlich passt er besser gegebenenfalls in dieses, also als offensiver Achter passt er besser rein, auf jeden Fall als tiefer Achter in dem alten.
Ah, ja.
Egal, meine Gedanken sind etwas wirr dazu. Was wolltest du gerade noch sagen?
Wollte sagen, dass er selbst gesagt hatte, dass er letztes Jahr irgendwie versucht hat, so zu sein wie Xavi, wie Iniesta, hat es auch noch Thiago genannt, dass er aber doch irgendwie für sich festgestellt hat, das bin ich nicht. Irgendwie, ich bin nicht mehr dieser Spieler, der halt so die typische Barca-Zentrums-Passmaschine ist.
Ja.
Und ich muss mich wieder irgendwie mehr darauf konzentrieren, Cesc Fabregas zu sein. Okay. Und ich denke mal, das bedeutet irgendwie ein eher vertikalerer Spieler. Natürlich ist Cesc Fabregas alles andere als jetzt irgendwie ein schlechter Passspieler oder sowas. Das ist ja völlig klar. Aber also das wird zu deiner These gerade eben passen, Martin, dass er, wenn er irgendwie einen dauerhaften Platz findet, eher auf der offensiven Acht und nicht auf der eher ballverteilenden Acht.
In dem Kontext fällt mir noch eine Idee ein, die ich schon wieder völlig vergessen hatte, die mir vorhin kam, im Kontext dieser konventionellen Entwicklung. Nämlich Xavi ist nicht mehr der Jüngste. Und Xavi mit seinen strategischen Künsten, auch wenn Iniesta wahrscheinlich am Ball so fast alles kann, was Xavi auch kann, ist doch Xavi der überragende Rhythmusspieler, der es drauf hat, zu wissen, wann man beschleunigen muss, wann man das Spiel bremsen muss und so. Und das kann doch bei Barca sonst keiner, würde ich mal mit einem Fragezeichen in den Raum stellen. Und wird deswegen vielleicht dieses konventionellere 4-3-3 gespielt, das ohne diese krassen Rhythmuswechsel funktioniert. Also das fand ich am auffälligsten, dass Barcelona eigentlich den gleichen Rhythmus sehr konstant durchzieht, was früher nicht so war.
Also quasi schon als System für die Zeit, wenn Xavi mal nicht mehr unter uns weilt, fußballerisch gesehen.
Genau. Hat man Angst, dass man ohne Xavi in ein System verfällt, wofür man Xavi braucht?
Ja. Weiß, wahrscheinlich müsste dann noch ein paar Insider-Infos aus der medizinischen Abteilung haben, wie Xavis Körper so aussieht. Also letztes Jahr hat er sich ja sehr stark mit den, ich glaube, Achillesproblemen rumgeplagt. Also ich glaube auch nicht, dass Xavi spielt, bis er 40 ist oder so, aber weiß ich nicht. Also,
wie alt ist er eigentlich? Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm.
Ist er 32? Ist er 31? Moment.
Das geht ja noch.
Guck kurz.
Und du bist ein Barca-Fan, oder was? Ich glaube, da hat uns für angelogen. Also ich habe es vorher schon gesagt, ich finde Xavi jetzt sehr, sehr dynamisch und sehr fit. Und das fand ich sogar etwas überraschend. Also da ist er mir sehr positiv aufgefallen bis jetzt. Hm.
Okay.
Und 32 für einen zentralen Mittelfeldspieler ist ja nicht so das Alte. Er macht ja auch nicht so viele Sprints. Ist ja nicht die Ausdauerleistung, die schnell abfällt, sondern eher die Schnelligkeit. Also,
drei, vier Jahre.
Und seine Schnelligkeit kommt ja ohnehin eher aus dem Kopf, ne? Hm.
Ja.
Also.
Also, im Vereinsumfeld wird immer sehr viel darüber geredet, dass einmal Thiago ein Kandidat sein könnte für die Xavi-Nachfolge.
Ich habe aber nicht den Eindruck, dass Thiago ein besonders strategischer Spieler ist.
Aber ist auch sehr jung, ne?
Ich hätte eher gesagt, dass Thiago mehr so Iniesta-Nachfolge ist und Iniesta vielleicht Xavi-Nachfolge, aber.
Würde ich persönlich auch lieber sehen.
Ja, aber mein Kandidat wird. Iniesta wird kein Xavi mehr, glaube ich, sein.
Halte ich für möglich, also.
Ja?
Der kann so viel, der Mann.
Ja, aber nur so, der ist so Situationsspieler. Er kann halt jede Situation auflösen, aber kann er halt dieses Makrotaktische so. Dass er wirklich so diesen Rhythmus der Mannschaft vorgibt, klug.
Ja. Guardiola hat ihn ja an eine Reihe mit Xavi gestellt, in dieser schon uralten, legendären Aussage, dass Iniesta sowohl Guardiola als auch Xavi, also eigentlich den ganzen Rest, in Rente schicken wird.
Ja.
Für mich wäre eher nur noch Busquets der Kandidat. Auch etwas, was er vielleicht mit den nächsten Jahren noch besser reinkriegt.
Stimmt. Das Busquets und Iniesta machen dann, wenn der Ball im Aus ist, quatschen die kurz miteinander, ob sie schneller spielen müssen oder langsamer und machen es dann. Wir quatschen es dann zusammen. Ja, okay. Ja. Na gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber okay, dann ist die These, dass das deswegen kommt, ist damit wohl erstmal abgeschmettert. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Xavi 2 Jahre noch mindestens macht, wahrscheinlich eher 3 oder 4. Da wird man jetzt wahrscheinlich noch nicht das System drauf umstellen, ne?
Ja. Ist auch in der Nationalmannschaft nicht zurückgetreten, was jetzt irgendwie doch eher darauf hindeutet, dass er denkt, in sich noch ein paar Jahre zu haben.
Ja, stimmt. Okay. Gut, dann habt ihr noch Themen? Sonst würde ich zum Abschluss kommen.
Ich glaube, ich bin leer.
Ja, ich glaube, wir haben das ganz schön erschöpft.
Ja, über eine Stunde.
Über eine Stunde?
Ja.
Nee. Wir haben ja nicht von Anfang an gequatscht. Ich glaube, es sind so 40, 50 Minuten. Okay, ja, dann, ich glaube, das können wir so als Podcast raushauen.
Nee.
Ich glaube, das war sehr aufschlussreich. Die letzten 10 Minuten waren vielleicht ein bisschen unnötig, aber das merkt ja keiner.
Ich fand die letzten 10 Minuten mit das Beste. Aber
die letzten 10 Minuten waren, glaube ich, das Beste. Die hätten wir an Anfang stellen sollen, aber das merkt ja keiner. Ja. Okay, dann können wir nochmal zusammenfassen, was haben wir herausgearbeitet? Barcelona ist konventioneller geworden, beziehungsweise konservativer geworden oder so. Das liegt an irgendwas, was wir nicht wissen. Eventuell sollen dann noch ein paar Basissachen erarbeitet werden, um da von daraus wieder auf diese Fluidität zu kommen. Vielleicht hat man der Mega-Fluidität und Flexibilität auch etwas abgeschworen, weil man denkt, das ist nicht stabil genug. Oder von beidem etwas. Oder es hat was mit den Spielern zu tun.
Sag doch einfach, wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Nee, aber wir können ja nochmal unsere Spekulation zusammenfassen. Okay. Was waren noch die Varianten, die wir noch hatten?
Ich glaube, meine Variante war einfach, spielen sich noch besser ein, ist alles nicht so die große Veränderung, wie es im Momentan aussieht. Waren einfach ein paar nicht so gute Leistungen.
Ach, so eine typische Fanbrille.
Aber ich fand ja, dass es bisher gar nicht unbedingt schlechter war, sondern es war halt einfach nur langweiliger, sag ich mal so. Also aus taktischer Sicht deswegen.
Ich kann als Fan Langweiligkeit bei Barcelona nicht bewerten. Das ist, ist einfach jedes Mal spannend.
Okay, ja. Ja, gut. Also wir sind auf die weitere Entwicklung, glaube ich, alle gespannt und wir versuchen mal ein Tito Villanova-Interview heranzukriegen, um herauszufinden, was das alles soll. Kriegen wir bestimmt. Hey. Gut. Sagt mal Tschüss für die Aufnahme.
Tschüss.
René sagt Ciao.
Ich sag Tschüss.
Okay, René sagt Tschüss, dann sag ich auch Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.